Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zu einer blauen Stunde extra aus Anlass des 36. Ex-Grand Filmfests vom 27. bis 26. November in Wiesbaden. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und ich freue mich, wie in jedem Jahr, die Leiterin des Festivals im Studio zu haben, Andrea Wink. Schön, dass du bei uns bist, Andrea.
Ja, hallo, schön, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein darf. Darf ich kurz was sagen? Wir finden nicht vom 27., sondern vom 17. statt.
Huch!
Da wären wir schon rum.
Das ist ja außerordentlich peinlich. Nein. Ich sage es nochmal ganz deutlich. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vom 17. bis 26. November.
Danke.
Ich preise immer wieder euer üppiges Programmangebot an Spiel- und Kurzfilmen, an Dokumentarfilmen und Videos. Diesmal sind es noch mehr als bisher, nämlich rund 200 Filme aus 82 Ländern, Welt-, Europa- und Deutschland-Premieren. Insgesamt gab es mehr als 2000 Filmeinreichungen. Ich finde das sensationell. Oder ist das normal bei Festivals?
Also ich denke mal, in den Jahren, bevor wir alle die Corona-Plage oder Covid-19, wie man richtig sagt, die Pandemie hatten, war es schon normal. Danach hat es sehr abgeebbt, also auch natürlich konnte nicht gedreht werden und so weiter, aber es ist jetzt wieder erfreulicherweise angezogen.
Und wer sichtet die denn alle, habe ich mich gefragt.
Ja, wir haben ja ein Organisationsteam, da sind wir natürlich selbstverständlich alle bei der Sichtung dabei. Ich glaube, ich darf die auch mal nennen. Das ist die Nadja Hule, die Brigitte Strubel-Mattes, der Gerald Pucher und meine Wenigkeit. Und hinzu kommt noch Ulrike Hampel, Martin Gessner und Martin Urban. Also wir sind 7 Personen, die sichten.
Und alle gucken alle Filme an oder teilt ihr euch das auf?
Also wir haben 2 unterschiedliche Kategorien. Wir haben eigentlich 3 beim Festival, die wir nach Längen sortiert haben. Also alle Kurzfilme sichten wir gemeinsam. Also weil dann die Großzahl der Einreichungen sind natürlich Kurzfilme. Ich glaube knapp 1500 und die mittellangen noch mit dazu gezählt. Weil da können wir gleich die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Punkt, Punkt, Punkt. Weil wir müssen ja aussieben. Wir haben ja dann mehrere Endrunden auch für die Kurzfilmwettbewerbe. Und das geht schneller, wenn man sich einig ist, wenn man direkt guckt. Die Langfilme sichtet jeder für sich und da haben wir Punktesysteme und dann Diskussionsrunden.
Viel Spaß, denke ich, habt ihr dabei.
Manchmal nicht.
Zurück zu den Filmen, die es geschafft haben. Es gibt eine große deutsche Auswahl. Es gibt das European Cinema, die American Independence und das World Cinema. Es gibt die Ex-Ground Youth Days und es gibt natürlich wieder einen Länderschwerpunkt. In diesem Jahr ist das Chile. Bevor wir in die Vollen gehen, ein Wort zum diesjährigen Trailer, der wieder mal sehenswert ist und außergewöhnlich. Es handelt sich nämlich dabei um eine Koproduktion von Martin Gessner und der KI. Da kann man nur sagen, see and listen. Chile also, mit 20 Filmen dabei. Warum fiel eure Wahl diesmal auf dieses Land?
Wir hatten Chile schon länger bei uns sozusagen. Wir planen ja immer schon 1,5 Jahre vorher, auch den Länderschwerpunkt, wechseln meistens in ein europäisches und nicht-europäisches Land, schauen, ob es gesellschaftliche Umbrüche gibt. Und Chile hat sich natürlich für 2023 angeboten, aus dem traurigen Grund, dass halt der Militärputsch genau vor 50 Jahren am 11. September 73 stattgefunden hat. Aber natürlich über diese politischen und gesellschaftspolitischen Ereignisse hinaus ist Chile auch ein fantastisches Filmland. Pablo Larraín, oder ich spreche ihn immer falsch aus, Larraín, oder es gibt wunderbare Dokumentarfilmmacher, die bekannt sind und viele chilenische Filme schaffen es auf große A-Festivals.
In den letzten Jahren haben chilenische Filme immer wieder Preise auf Festivals gewonnen. Seit wann gibt es denn eine nennenswerte Filmproduktion?
Oh, also eigentlich gab es die schon mit Beginn des Kinos. Das ist dann so ein bisschen eingeschlafen in Chile. Und es ist eigentlich zur Zeit von, wie Allende gewählt wurde, wieder vermehrt auch zu politischem Kino, gerade im Film gekommen. Und da hatte, glaube ich, Chile seine erste große Welle in dem Ende der 60er Jahre.
Gab es nicht auch mal eine lange Durststrecke?
Ja, tatsächlich. Es gab eine Durststrecke und natürlich war auch nachher die Filmproduktion sehr schwer unter der Diktatur von Pinochet. Da haben unheimlich viele Filmemacher, in dem Falle waren es meistens Männer, das Land verlassen und sind ins Exil gegangen. Also es lag dann wieder sehr brach, also nach der Hochzeit.
Mit welchen Themen setzen sich die chilenischen Filmemacher auseinander?
Klar, historisch gesehen spielt natürlich der Militärputsch immer noch eine große Rolle. Viele Filme, also auch unser Eröffnungsfilm, spielt mitten in der Zeit von Pinochet. Aber es gibt auch einige Langfilme, die tatsächlich die Folgen thematisieren. Was ist passiert, nachdem dann 1990 Chile langsam wieder in die Freiheit rutschte? Was waren das für Folgen, mit denen die Menschen zu kämpfen hatten, die teilweise in Gefängnissen saßen, wenn sie überlebt haben? Also ein sehr, sehr großes Thema. Aber wir haben auch zwei Filme, also von den Langfilmen im Programm, die gehen sogar noch weiter zurück. Die gehen in die Kolonialgeschichte Chiles zurück. Einer spielt sogar unter den deutschen Einwanderern, die Farmer, die damals alle gekommen sind, um sozusagen dort ihr Glück zu finden. Der andere ist, glaube ich, eher geprägt von schottischen Viehzüchtern, die auch ihr Land sozusagen ungeteilt haben wollen, um ihre Herden irgendwie ans Meer zu treiben.
Gerade nochmal zu der Aufarbeitung der Vergangenheit. Davon habt ihr auch von diesem Thema verschiedene Beispiele im Programm?
Du meinst jetzt die Vergangenheit während der Diktatur?
Nach dem Putsch.
Nach dem Putsch haben wir auch Filme im Programm.
Beziehungsweise die Diktatur.
Genau. Also wir haben, also wie gesagt, unser Eröffnungsfilm 1976 spielt natürlich 3 Jahre, ist schon Pinochet an der Macht und die Militärdiktatur. Und dieser Film zeigt super eindrücklich, wie sich sozusagen die gutbürgerliche Gesellschaft damit arrangiert hat. Und der geht ans Mark, bis eine der reichen Frauen auch konfrontiert wird, dass auch Leute verfolgt würden. Ja, und da spielt die Kirche übrigens eine ausgesprochen positive Rolle in Chile.
Eine positive.
Ja.
Das merken wir uns.
In dem Film. Nein, nicht nur in dem Film.
Ein Erstlingswerk erscheint vielversprechend. Es bekam gleich eine Oscar-Nominierung, The Settlers. Yes. Worum geht es?
Das ist das, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe. Die Eroberung des kompletten Landes für die Viehzucht, damit man Profit machen kann. Es ist ein Western. Und die Indigenen, die dort leben, sollen vertrieben werden. Aber vertrieben ist nicht das richtige Wort. Sie sollen sozusagen ausgerottet werden. Und ein komisches Männertrio zieht sozusagen für den reichen Farmer oder Großgrundbesitzer durchs Land und versucht, das Land zu befreien. Es ist manchmal sehr drastisch, aber auch ein indigener Mann ist dabei, der sich quasi gegen sein eigenes Volk stellt.
Und warum ist er für den Oscar vorgesehen? Was ist das Besondere an dem Film?
Also ich glaube, er wurde in Cannes, ja, ich hatte das Glück und durfte bei der Premiere des Films dabei sein. Es gab sehr, sehr lange stehende Ovationen nach dem Film. Ich glaube, es ist der erste Film, der das, was beruht auf wahren Tatsachen, was da passiert ist, tatsächlich so in Chile im Kino zeigt. Und wie gesagt, es ist ein Western, es ist ein monumentales Werk. Also ich glaube, ich finde es super, dass sie den für den Oscar vorgeschlagen haben.
Soweit zum diesjährigen Fokus. Gleich geht es weiter in unserer Filmschau, aber jetzt erstmal Musik. Ein Land von Victor Jara. Ein Lied. Was erzähle ich denn heute?
Wir sind im Land Chile.
Im Land Chile, genau. Nein, ich habe überlegt, ob ich was vergessen habe. Und tatsächlich, so ist es. Tatsächlich habe ich was vergessen, was noch zum Fokus gehört, zum Fokus Chile. Nämlich, das ist sehr wichtig, das Rahmenprogramm zu Chile. Was gibt es Schönes?
Ja, wir haben wie immer Ausstellungen. Also im Nassauischen Kunstverein kann man sogar schon jetzt oder sogar schon seit Oktober einen Animationsfilm bewundern. Das ist eine Art Videoinstallation. Der wurde auch gerade jetzt vom Museum of Modern Art aufgekauft. Los Huesos heißt das Werk. Und das läuft auch noch bis weit nach X-Crown, ich glaube bis fast Ende Dezember. Dann haben wir eine Fotoausstellung im Monau Filmtheater während der Zeit vom Filmfestival von Paula Abalos. Die heißt Cama Arrendata. Und wir haben Lesungen im Programm. Über eine freue ich mich ganz besonders. Das ist wieder in Kooperation mit dem Förderverein des Literaturhauses Wiesbaden. Das ist eine Lesung Camanchaca. Meine Aussprache der spanischen Titel ist nicht so toll. Die wird gelesen von einem Schauspieler, Patrick Twiemnem. Das findet montags statt. Und gleich darauf, am Dienstag, freuen wir uns sehr, dass Günther Wessel bei uns zu Gast ist. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, passend zu den Fragen, die du mich eben gestellt hast. Salvador Allende, eine chilenische Geschichte. Und das findet in Kooperation mit Amnesty International in der Marktkirche in der Krypta statt.
Wunderbar, jetzt haben wir alles zum Thema Chile gesagt. Und ich sage jetzt nochmal, gleich geht es weiter in unserer Filmschau. Aber jetzt erstmal Musik, ein Lied von Víctor Jara, einem der bedeutendsten Vertreter der Nueva Canción, des neuen Liedes. Er gehörte zu den ersten Opfern des Militärputschs 1973. Seine Mörder wurden Jahrzehnte später vor Gericht gestellt. Am 28. August 2023 bestätigte der oberste Gerichtshof von Chile die Urteile, die damit rechtskräftig wurden, 50 Jahre nach dem Mord. Hören Sie Manifesto von Víctor Jara. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einer Extra-Ausgabe zum Excorn Filmfest. Bei uns ist Andrea Wink. Da euer Programmangebot, wie gesagt, sehr üppig ist, können wir unsererseits nur einige Schwerpunkte setzen. Die Jugendfilme lassen wir heute mal aus. Dazu gibt es eine Sondersendung auf Radio Rheinwelle 92,5 am Samstag, dem 18. November um 17 Uhr. Wir befassen uns mit der Fülle aus aller Welt, wollen aber zunächst mal auf die Einsendungen blicken. Deutschland führt die Länderstatistik an mit 54 Filmen, danach kommt Frankreich mit 24 Filmen und Koproduktionen. Sind das immer die stärksten Länder oder habt ihr bei der Auswahl auch an das Jubiläum in diesem Jahr gedacht? 60 Jahre Élysée-Vertrag, der die deutsch-französische Freundschaft besiegelte.
Nein, da haben wir nicht ans Jubiläum gedacht. Das sind jetzt aber die Filme, die wir im Programm haben. Ich glaube, wir hatten weit über 500 Einreichungen aus Deutschland und in Frankreich war es auch nochmal ein bisschen mehr. Frankreich ist natürlich so oft auch vertreten, weil es sehr viele Koproduktionen macht. Und wir haben viele Kurzfilme im Programm und auch viele französische.
Und das ist schon die kurze Antwort auf meine
Warum
Frage.
Warum wir so viele Filme davon im Programm haben.
Und das ist auch ungewöhnlich. Also ist die Produktion so groß?
In Frankreich haben wir eigentlich immer, wir haben auch viele spanische Filme. Du hattest, vielleicht müssen wir nochmal sagen, dass wir diesmal so viele iranische Filme im Programm haben, obwohl wir keinen Schwerpunkt haben.
Wollte ich unbedingt. Also Frankreich, ich gehe nach den Zahlen vor, die ich gelesen habe. Da ist Frankreich auffällig. Iran habt ihr auch, aber das ist was anderes. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Ich wollte euch loben. Ich wollte sagen, Excount ist für Filmliebhaber auch deshalb ein großer Gewinn, weil hier die Chance besteht, Filme aus Ländern zu sehen, die normalerweise in unseren Kinos nicht gezeigt werden. Wieder einmal habt ihr Produktionen aus dem Iran im Programm. Es gab diesmal auch besonders viele, wie du gerade gesagt hast, viele Einreichungen von dort. Also habt ihr nicht alle genommen, aber viele Einreichungen. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen sind Filme überhaupt möglich? Bekommt die Leute überhaupt eine Drehgenehmigung? Um welche Themen geht es denn?
Also wir haben ja schon traditionell, wir hatten vor vielen Jahren auch mal einen Länderschwerpunkt Iran. Seitdem haben wir jedes Jahr immer ein Kurzfilmprogramm mit iranischen Kurzfilmen. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ob man eine Kurzfilmproduktion oder eine Langfilmproduktion hat. Weil normalerweise kommt immer dieses Label am Anfang, in the name of God, sage ich jetzt mal, dass es durch die staatlichen Gremien gegangen ist. Das haben wir nicht bei allen Kurzfilmen. Ich denke, da wird viel auch so schnell gedreht. Und wir hatten insgesamt, glaube ich, weit über 140 iranische Filme eingereicht. Und da sind die Themen wirklich teilweise ganz unterschiedlich. Wir haben einen, den wir sehr, sehr stark fanden, auch in den internationalen Kurzfilmwettbewerb genommen. Da geht es um eine Frau in sozialen Missständen, die ihre Kinder und die pflegekranke Mutter noch alleine ernähren muss, die in der Fabrik arbeitet, die sich quasi überlegt, ihre linke Hand bei einem Unfall abhacken zu lassen in der in der Nähmaschine. Es hört sich jetzt grauslig an. Und zwar die Linke, weil es dafür noch mehr Geld von der Versicherung gibt. Also das sind wirklich, es gehen Filme sehr tief in die Situation, in die sich Iran seit Jahren selbst manövriert hat, dass die Leute halt eigentlich kein Geld mehr haben und kaum noch irgendwie zu Rande kommen zu überleben.
Und diese Filme?
Der Normalteil der Bevölkerung. Ich meine jetzt nicht diejenigen, die jetzt in höheren Berufen arbeiten oder regierungstreu sind.
Wo können diese Filme denn nun gezeigt werden? Also können die überhaupt gezeigt werden, wenn sie solche Inhalte haben?
Ja, also den haben wir ganz normal von, also die Iraner reichen unheimlich viel selber ein. Ja, die freuen sich, dass man bei uns kein Geld zahlen muss, keine Einreichgebühr. Das haben übrigens viele Festivals weltweit. Wir finden das nicht in Ordnung. Und die Leute aus dem Iran hätten eh ein Problem, weil sie wahrscheinlich kein Kreditkartenkonto benutzen dürfen, was hierher geht. Und die Filme werden im Iran, glaube ich, nicht gesehen. Deren einzige Chance ist, dass sie außerhalb auf Festivals gezeigt werden.
Der Film Leere Netze läuft in der Sektion Made in Germany. Er ist von einem deutsch-iranischen Filmemacher, Behrouz Karamizade. Der erhielt 2021 den Deutschen Drehbuchpreis für das beste verfilmte Drehbuch. Er sagte, die unterschiedliche Art, wie in Deutschland und Iran Filme gemacht werden, zusammenzukriegen, sei schwierig. Was meint er damit? Kannst du uns das mal erklären?
Also ich glaube, er geht davon aus, er ist natürlich, kommt er aus dem Iran, er hat ja auch diesen Film, deutsch-iranische Koproduktion, läuft bei uns im deutschen Langfilmwettbewerb. Er hat diesen Film ja komplett im Iran gedreht. Das ging noch. Und er hat mir mal auch erzählt, das iranische Kino hat eine ganz andere Erzählweise. Also er bleibt länger auf den Menschen, auf den Gesichtern. Man nimmt sich mehr Zeit, um auch Stimmungen wie Tag, Nacht oder Dämmerung einzufangen. Also ich werde schon ganz, es ist wirklich sehr poetisch, finde ich, die Bildsprache. Und deshalb hat auch das iranische Langfilmkino, sage ich jetzt mal, eine andere Erzähltradition, wie wir das hier kennen.
Warum ist es für ihn schwierig, also Deutsch und Iranisch zusammenzukriegen? Warum?
Naja, er hat ja hier studiert, ich glaube an der Kunsthochschule Kassel sogar. Und er hat auch einige Kurzfilme schon gemacht. Aber seine Wurzeln liegen, glaube ich, immer noch mehr in der Tradition dieses iranischen Kinos. Und vielleicht ist es schwierig, die Stoffe dann finanziert zu bekommen bei den deutschen Partnern. Wobei mich sehr freut, dass bei Leere Netze Hessen Film und Medien großartig unterstützt hat, diesen Film.
Ja, ja, und ZDF, kleines Fernsehspiel
auch, ja.
Und Arte.
Ja, aber man kann heute nicht mehr einfach so schnell.
Ja.
Und dann auch mit dem Thema, dass er nicht hier dreht, sondern im Iran, war sicher nicht so ganz einfach.
Ja, umso interessanter. Also Leere Netze, und man kann ja mal gucken, ob man unterschiedliche Filmsprachen oder Erzählweisen erkennt und wie er die zusammenbringt. Was gibt's noch aus dem Iran?
Ja, und ich wollte noch sagen, der Regisseur ist natürlich auch anwesend und wird danach auch für Fragen vielleicht genau zu dem, was du eben gesagt hast, zur Verfügung stehen. Wir haben noch einen weiteren iranischen Langfilm. Wir haben eigentlich noch zwei, aber die Justes erwähnen wir jetzt nicht, weil die Sirene aus Frankreich spielt auch komplett in Farsi, ist zwar ein Animationsfilm, das kommt aber dann bei der anderen Sendung. Wir haben noch den Film Irdische Verse im Programm. Das ist eine Gemeinschaftsregiearbeit von Ali Asghari und Ali Reza Khatami. Und Ali Asghari war letztes Jahr schon bei uns mit seinem Vorgängerfilm und schon öfters mit seinen Kurzfilmen. Der kann leider dieses Mal nicht dabei sein, weil sein Pass eingezogen wurde. Also er ist einer dieser Filmemacher, die das Land nicht verlassen dürfen. Er meinte 5 Monate, mal gucken. Ich kann nur hoffen, dass er danach wieder reisen darf. Und die beiden hatten einen Film, der hatte auch in Cannes übrigens Premiere. Ist ein wunderbares, wie so ein Puzzle mit Alltagssituationen im Iran. Wie Menschen einfach immer wieder an dieser staatlich verordneten Bürokratie scheitern. Ob es um die Namensgebung eines Kindes geht. Die Geschichte kennen wir auch schon öfters, ob das Kopftuch nicht richtig aufgezogen ist beim Autofahren und was das dann alles für Folgen hat, die man bürokratisch abarbeiten muss. Super. Und eine Episode, das darf ich noch erwähnen, weil es gibt eine Verknüpfung zu Leere Netze. Die Hauptdarstellerin, Saddaf Asghari von Leere Netze, spielt auch in dem Film von ihrem Cousin mit in Irdische Verse. Sie spielt auch eine kleine Rolle.
Prima, das ist also zum Thema Iran. Nächstes Stichwort Osteuropa. Zu sehen sind etliche Kurzfilme aus der Ukraine und ein Film aus Estland mit dem Titel Minsk, der in einer einzigen Einstellung gedreht ist. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, also der Film ist aus Estland, weil der Regisseur dort beheimatet ist. Er spielt natürlich in Minsk, also in Belarus. Und zwar geht es um die Proteste, die damals gegen Lukaschenko stattfanden. Und die Echtzeitgeschichte ist die Geschichte eines seit kurzem verheirateten Ehepaars. Und eigentlich machen sie Pläne für die Zukunft. Und durch einen dummen Zufall geraten die beiden, die eigentlich ausgehen wollen, in diese Unruhen. Und das verändert alles.
Und das sehen wir in einer einzigen Einstellung, was dann passiert. Was zum jetzigen Zeitpunkt natürlich besonders interessiert, ist eine israelische Produktion und eine palästinensische. Es sind selbstverständlich keine aktuell politischen Filme, aber können Filme aus dieser Region jemals unpolitisch sein? Der Film Bye Bye Tiberias ist eine Koproduktion von 4 Ländern. Palästina, Frankreich, Belgien und Katar. Mir sind mehrere Koproduktionen aus mehreren Ländern aufgefallen, einmal sogar von 6 Ländern. Ist das heutzutage üblich und um welche Filme handelt es sich dabei?
Ja, das ist leider heutzutage üblich, weil, wie vorhin schon angesprochen, wird es mit den Finanzierungen immer schwieriger. Und Katar ist ein ganz groß eingestiegener Geldgeber. Es wird dort kaum was selber gedreht oder produziert, aber sie finanzieren sehr viele Filme quer. Luxemburg ist auch so für europäische Verhältnisse so ein Beispiel. Es gibt unheimlich viele Koproduktionen, wo Luxemburg dabei ist, weil die einfach als Geldgeber sozusagen fungieren.
Möchtest du noch was sagen zum Thema Palästina, Israel oder lassen wir das einfach so?
Ja, also ich möchte vielleicht schon noch sagen, dass wir natürlich unser Programm schon Mitte bis Ende September dicht gemacht haben. Also die Auswahl der beiden Filme hat nichts damit zu tun, aber auch gar nichts, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, was schlimm war und was absolut zu verachten und zu verdammen ist. Und auch die Hamas ist absolut zu verachten. Das möchte ich mal ganz kurz vorneweg stellen. Nichtsdestotrotz ist Bye Bye Tiberias trotzdem die Oscar-Einreichung Palästinas. Und es geht um 4 starke Generationen von Frauen und auch Frauen, also eine Frau hat den Film gemacht und eine der Frauen ist die bekannteste Schauspielerin des Nahen Ostens. Also ich finde, es ist ein sehr sehenswerter Dokumentarfilm.
Erstens das und zweitens gehen wir auch davon aus, dass es in Palästina auch Zivilbevölkerung gibt.
Ja, hoffentlich noch lange.
Besonders interessant finde ich immer die Einblicke in fremdes Filmschaffen, das heißt Filme aus weniger sichtbaren Filmnationen. In diesem Jahr bei euch Produktionen aus Kongo, Kamerun, Jordanien, Tunesien, Georgien und den Vereinigten Emiraten. Mhm. Was zeigen uns die Filmemacher aus diesen Ländern? Was bewegt dort die Macher und Produzenten?
Ja, also du hast jetzt Jordanien und Tunesien angesprochen. Auch da haben wir, oh Wunder, die beiden Oscar-Einreichungen des Landes als Langfilme im Programm.
Ja, gerade mal zwischendurch, aber es sind doch eher kleine Filmnationen, ne?
Ja, ganz also klein.
In der Aufzählung und sind Vereinigten sie schon, aber sie werden jetzt vielleicht ganz groß, ja, wenn sie einen Oscar bekommen.
Wenn sie, alle. Warten wir mal ab, es wird sich erst nach extra und raus kristallisieren, welche, glaube ich, 15 Filme in die nähere Auswahl überhaupt kommen. Aber der Inshallah a Boy ist der Film aus Jordanien, auch ein Film, wo es um starke Frauenschicksale geht, weil eine Frau wird Witwe und sie hat nur eine Tochter und nach jordanischem Recht fällt dann alles an den Bruder das Toten. Hätte sie einen Sohn, hätte sie die Wohnung für sich, könnte das Auto behalten und so weiter. Also der Film zeigt und thematisiert sehr klar, wie eine männergeprägte Gesellschaft Frauen versucht klein zu halten. Großartig. Und wir haben extra den Film, das darf ich noch kurz sagen, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist ein Kurzfilm, davor gesetzt, weil der heißt Unwhelming Selma. Also die Frau, die eigentlich alles macht für ihren Mann, irgendwo in der Wüste in einem kleinen Dorf und irgendwann schminkt sie sich und nimmt ihren Schleier ab und geht durch die Gassen. Auch ganz alleine, da ist niemand sonst. Ganz toller Film.
Den wollen wir unbedingt uns angucken. Ja. Mit besonderer Freude, liebe Andrea, habe ich gesehen, dass es auch Komödien bei euch zu sehen gibt.
Nur für dich, Jutta, endlich.
Dringend notwendig bei all dem Elend um uns herum. Erzähle uns.
Ja, also ich würde mal anfangen, gleich am Samstag geht's los mit Ben Kingsley in einer super Rolle. Er spielt nämlich einen älteren Witwer, bei dem im Garten landet ein UFO. Und aus dem UFO kommt Jules. Und den lässt er bei sich zu Hause wohnen. Und eigentlich ist er so ein Eigenbrötler geworden, aber der Außerirdische bringt irgendwie neuen Lebenselan für die ganze Seniorentruppe, die ihn dann nach und nach kennenlernen wird. Ein wirklich herrlicher Film. Das ist A Great Place to Call Home, wer den sehen möchte. Läuft auch im Caligari mit deutschen Untertiteln. Dann haben wir noch eine etwas schräge Komödie aus Skandinavien, The Hypnosis, wo ein junges Ehepaar irgendwie sich bewirbt beim Pitching-Training, um ihr Produkt loszuwerden, wo dann die Investoren nur so warten. Man kann sich schon vorstellen, dass das Pärchen über dieses Wochenende, wo sie sozusagen gecoacht werden, vielleicht nicht mehr ein Paar bleiben, aber es ist teilweise zum Wegwerfen. Also wir haben also wirklich in der Sichtung alle Tränen gelacht. Geht so ein bisschen in Wes Anderson-Richtung.
Klasse. Also zwei Komödien.
Nee, Under Therapy aus Spanien haben wir auch noch.
Oh, drei.
Drei. Und die hat es besonders in sich. Drei Ehepaare gehen zur Paartherapie. Aber die Therapeutin ist nicht da. Sie hat ihnen nur Umschläge hinterlassen. Auch das, also ich habe Tränen gelacht.
Das klingt prima. Also nix wie hin. In eine ganz andere Welt bringt uns auch eine Musikdoku über Little Richard in die Welt des Rock'n'Roll. Little Richard, I am everything. Gleich sagst du uns etwas dazu, zur Einstimmung aber erstmal sein Hit Tutti Frutti. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit einer Extra-Ausgabe der Blauen Stunde zu Ehren des Filmfests X-Ground. Andrea Wink ist bei uns und sagt uns jetzt, warum wir den Film über Little Richard ansehen sollten. Gezeigt wird er in der Krypta der Marktkirche. Warum ist das ein passender Ort?
Also erstmal anschauen unbedingt, weil er der wahre King of Rock'n'Roll ist. Das soll ihm sogar Elvis gesagt haben, wird in der Doku alles erzählt. Natürlich ist das eine ganz großartige Doku mit ganz viel Archivmaterial, was man noch nicht gesehen hat. Und die Krypta ist dessen so passend, weil es gibt ein Konzert von ihm auch in der Kirche und da ist Mick Jagger zu Gast. Den sieht man da im Film.
Auch aktuelle politische oder Zeitgeistthemen stehen auf meiner Aufmerksamkeitsliste. Was sind aus diesem Blickwinkel die Themen und Tendenzen dieser Saison? Mir fällt auf, dass es diesmal ziemlich viele Indigene in vielen Filmzusammenhängen gibt.
Das stimmt. Also wir haben in den American Independence, okay, das ist für uns wahrscheinlich am einfachsten nachzuvollziehen, haben wir den Film Fancy Dance, der spielt hauptsächlich in einem Reservat und auch die großartige Hauptdarstellerin von dem jetzigen Martin Scorsese-Film, Frau Gladstone, Vorname ist mir gerade entfallen.
Lily,
Gladstone. Es spielt hier die Hauptrolle.
Wunderbar. Und
ganz tolle
Wunderbare Schauspielerin.
Genau. Und auch ohne Kostümverkleidung wie in Scorsese, weil der Film, der spielt in der Jetztzeit. Und es geht darum, dass ihre Schwester vermisst wird und sie kümmert sich um ihre Nichte. Allerdings hat auch der Vater der beiden Schwestern, also der Lily Gladstone und der Vermissten, möchte das Kind lieber bei sich aufwachsen sehen mit seiner weißen Frau. Es ist ziemlich heftig, weil die Gesuchte wird nicht lebend gefunden werden. Und es geht darum, wie auch indigene Frauen sozusagen ausgenutzt und missbraucht werden und auch versuchen müssen, überhaupt ihre Familie irgendwie zu ernähren und dadurch in Kreise gelangen, die nicht unbedingt erfolgversprechend sind für ein weiterführendes Leben. Sehr guter Film.
Und weiter?
Wie
die,
und weiter.
Die anderen. Also du meinst, wir speichern das noch, ja?
Und Entschuldigung, ich muss beeilen. Wir haben ja begrenzte Sendezeit, ich weiß.
Stimmt, wir aber haben, ihr habt noch drei. Es sind noch drei andere.
Ja, den einen hatten wir ja schon genannt aus Chile, den The Settlers, also Los Colonos. Ja. Wir haben aus Chile noch einen Film. Ich hatte kurz am Anfang mal gesagt, es geht auch um die ältere Geschichte von der deutschen Einwanderern, die dort auch als Bauern tätig waren, Sorcery. Und da geht es auch um ein Mädchen, das sich auf einer deutschen Farm dort verdingt. Ihr Vater wird vor ihren Augen zu Tode kommen, weil der Farmer die Hunde auf ihn hetzt. Er fängt ziemlich heftig an, dann wird der Film aber sehr magisch. Es sind irgendwelche toten Schafe und er macht natürlich den indigenen Hilfsarbeiter dafür verantwortlich. Das Mädchen haut ab und schließt sich Magiern an. Also nicht nur magisch im wahrsten Sinne des Wortes. Sie versucht Rache zu üben und versucht alles Mögliche zu erlernen, um sozusagen ihren Vater zu rächen. Auch sehenswert, aber auch auch die Zusammenhänge dort, weil da gab es auch schon eine Art Militärdiktatur, die die Indigenen sozusagen gefangen hielten.
Und The Castle gibt es auch noch?
Genau, der kommt aus Argentinien, also in der Nähe von Chile. Das ist ein ganz interessanter Film, der auch sehr langsam erzählt wurde. Erinnert mich fast ein bisschen an diese Sachen, die wir vorhin zum iranischen Kino gesagt haben. Eine indigene Hausangestellte erbt das Herrenhaus ihrer verstorbenen Herrin. Und lebt dort mit ihrer Tochter, die sich mehr für Videospiele und Automechanik interessiert. Die ist schon erwachsen. Das Haus verfällt aber so ein bisschen. Es hat überall Macken, es regnet rein. Das heißt, der Grundbesitz ist zwar schön, aber es kommen auch die Angehörigen der Verstorbenen so alles Wochenende und wollen dann bewirtet werden von der neuen Besitzerin. Also da gibt es so eine Art Clash. Ja? Obwohl jemandem was gehört, wird es nicht geachtet. Also interessante Geschichte.
Du hast ja sehr viele Filme auf sehr vielen Festivals gesehen. Hattest du den Eindruck, dass das Thema Indigene besonders präsent ist oder habt ihr jetzt so eine Auswahl getroffen, dass es mir jetzt so vorkommt, aha, viele Filme über Indigene?
Ich glaube schon, es wird präsenter. Ich glaube, es fehlen halt teilweise noch die Filmschaffenden aus diesen Communities. Die müssten noch mehr als jetzt nur bekannte Schauspielerinnen, wobei die Regisseurin von Fancy Dance auch aus der indigenen Community stammt. Aber bei den Chilenen ist es nicht so. Ja, da wird historisch ein Film drüber gemacht. Also aktuelle Filme, das vermisse ich noch ein bisschen.
Nächstes Thema. Welche Rollen spielen Familien diesmal? Gibt es viele Familienfilme?
Also Familienfilme im Sinne von, wir gehen mal mit den Kindern ins Kino, meinst du jetzt sicher nicht?
Nein, nein. In dem Glück und Leid von Familien dargestellt werden.
Dann kann ich gleich wieder angeben, dass wir auch noch den Oscar-Beitrag aus, was war es jetzt? Ich
schon wieder Oscar.
Das Land vergessen. Nee, wir hatten vorhin nur Inshallah Boy angesprochen. Wir haben den noch aus Tunesien, Olfas Töchter. Der hat einen deutschen Titel, weil er auch bald nach uns hier in die Kinos kommen wird. Eine wirklich, wirklich heftige Familiengeschichte, weil Olfa hat 4 Töchter und 2 davon haben sich radikalisiert und dem Islamischen Staat angeschlossen. Die Regisseurin, ist ein Dokumentarfilm, besetzt aber diese 2 Töchter, die nicht mehr da sind, mit Schauspielerinnen und konfrontiert so die anderen beiden und die Mutter mit dem in Diskussion, wie das überhaupt passieren konnte, weil die anderen können das alle nicht fassen. Also wirklich ein sehr starker Familienfilm, wo obwohl ein großer Zusammenhalt da war, so etwas passieren kann, dass Menschen und Mädchen abdriften, in dem Fall. Was haben wir noch an Familie?
Wenn dir nichts einfällt, kommen wir gerne zum anderen Thema, nämlich die Liebe. Ja. Liebe und deren Zwänge ist das übergreifende Thema. In der Sektion Made in Germany lese ich im Programmheft.
Wir haben tatsächlich sehr viele Liebesfilme in unserem Wettbewerb. Allen voran vielleicht Falling into Place, wo das ist das Langfilmdebüt der Schauspielerin Eileen Tetzel, die auch die Hauptrolle dort selber spielt, das auch geschrieben hat, die sich in einem Augenblick, mit einem Augenblick eines Augen oder eines Sehens eines anderen Menschen eigentlich verliebt. Aber beide haben Angst davor. Und es dauert sehr lange, dass man das zulässt, dieses Einlassen auf die große Liebe, wird in wunderbarer Weise von ihr in diesem Film thematisiert. Also auch sehr, 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 sehr schöner Film.
Und dann gibt es noch ein Paar, das Tango tanzt.
Ja, das ist aber nicht in der deutschen Reihe. Übrigens ist der Leere Netze auch ein Liebesfilm, weil es geht um eine Liebesgeschichte.
Ja. Egal,
aber
ob der Deutschland
oder
nicht,
Hauptsache Film ist aus Argentinien. Und die beiden Protagonisten, er und sie, waren die Stars des argentinischen Tangos. Dann haben sie sich irgendwie getrennt und nach 50 Jahren, er ist nach Spanien ausgewandert, dort neu verheiratet, kriegt dann eine Nachricht von der Todesanzeige seiner ehemaligen Tanzpartnerin. Er fährt zur Beerdigung und gucke da, wäre auch eine Komödie für dich. Sie ist gar nicht tot, sie hat ihn nur rübergelockt. Und dann beginnt ein sehr wildes Roadmovie durch Argentinien in einem alten Tourbus.
Und Tango gibt's jetzt auch bei uns zu hören. Annegret Kratz, in Wiesbaden wohl bekannt, spielt auf. Bei X-Ground ist unsere Filmstadt Wiesbaden dabei. Das dürfen wir auf keinen Fall unterschlagen. Gib uns bitte ein paar Infos.
Naja, wir haben ja wie schon seit vielen Jahren den regionalen Kurzfilmwettbewerb, das Wiesbaden Special. Das findet am ersten Sonntag, also am 19.11. um 12 Uhr in der Caligari-Filmbühne statt. Und wer da noch ein Ticket möchte, muss sich beeilen. Ich beobachte den Vorverkauf und er läuft rasend. So, da sind insgesamt 12 Filme, Kurzfilme von Wiesbadener Talenten zu sehen.
Danke. So, jetzt zu dir. Was sind deine persönlichen Highlights? Was dürfen Kinogänger auf keinen Fall verpassen?
Was man auf keinen Fall verpassen darf. Natürlich, wie immer, sage ich alles, aber das geht ja nicht. Das wissen wir. Also einer meiner persönlichen Lieblingsfilme ist The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed. Der Film mit dem längsten Titel. Auch ein Liebesfilm, ein sehr ungewöhnlicher aus den USA. Von einer Around-Künstlerin. Wie gesagt, Sie merken schon, wir haben viele Filme von Frauen. Und das ist einer der herausragendsten, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Kannst du noch einen Satz dazu sagen?
Ja, es geht um eine Frau in den 30ern, also 30er Jahre alt, Entschuldigung, die irgendwie sich andient bei älteren Herren als Sklavin und total unzufrieden ist mit ihrem Job und dann bedenkt, sie sollte doch mal eine normale Liebesbeziehung mit jemandem, den sie irgendwo per Inserat kennenlernt, eingehen. Ob sie das wirklich erfüllt?
Gut, weiter mit deinen Highlights.
Also wie gesagt, der gesamte deutsche Wettbewerb ist für mich ein starkes Highlight. Kann man auch nochmal nachlesen bei uns auf der Homepage. Und wir sind ganz, ganz stolz, dass zu allen 7 Beiträgen kommen alle Regisseure und Regisseurinnen und bringen teilweise noch Darstellerinnen mit.
Also mehr sagst du uns jetzt nicht.
Okay. Naja, ich kann
ja, in Ordnung, musst du ja auch ja. nicht. Nur in Anbetracht der Fülle, welchem Film wünschst du Aufmerksamkeit, der vielleicht jetzt noch von uns nicht erwähnt wurde oder nur am Rande oder so oder den wir vergessen haben?
Wir können ja nicht alle Filme erwähnen.
So ist es.
Aber Aufmerksamkeit würde ich auf jeden Fall gerne noch dem Film Omen wünschen. Das ist ein Film, auch wieder ganz viele Koproduktionen aus Belgien, spielt aber im Kongo und geht auch da ins Oscar-Rennen. Und da geht es um einen farbigen Belgier, der zurück in den Kongo fährt und er hat einen Namen, Agur, und das heißt nichts Gutes. Er wurde von seiner Familie verstoßen, weil sie denken, er ist ein böser Zauberer. Und dieser Konflikt mit Mythen, Familiengeschichte und eigentlich das Aufwachsen in einem europäischen Land wird hier sehr gut beschrieben.
Es gibt Bücher für Eilige, die keine Zeit haben, aber nichts verpassen oder mitreden wollen. Weltliteratur für Eilige ist so ein Fall. Was wäre denn X-Ground für Eilige?
Na, da würde ich sagen, nichts falsch machen kann man, wenn man sich jeden Abend um 19.30 Uhr, außer beim Eröffnungstag und beim Abschluss, in der Caligari-Filmbühne einfindet. Dann kriegt man sozusagen einen Querschnitt von allen Programmsektionen, die wir haben.
Dazu kann ich noch sagen, die Frage ist, die habe ich mich gefragt, wie orientiert man sich in der Fülle? Und die Antwort, die ich gebe, ist, ich empfehle einen Blick ins Programmheft.
Ja.
Es ist erfreulich übersichtlich und die Intros zu den Reihen geben einen sehr guten Überblick.
Und wir haben größer gedruckt. Man kann es besser lesen dieses Jahr.
Wir kommen zum Organisatorischen und zu den verlockenden X-Ground-Extras. Was müssen wir wissen?
Also organisatorisch gehen Sie am besten auf unsere Homepage, wenn Sie kein Programmheft zur Hand haben. Oder?
Wen sprichst du jetzt an? Die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ja. Ich spreche zu den Hörer
und Hörerinnen.
Genau.
Hörer und also Hörerinnen, bitte zuhören.
www.exground.com, da finden Sie auch alle Infos und vor allen Dingen kann man dort auch alle Tickets online direkt erwerben, auch dieses Jahr nochmal genießen, weil noch ist das Ticket vom RMV mit dabei, wenn man es vorher kauft. Und Sie können doch umsonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns kommen und wieder nach Hause fahren. Und dann zu den Extras. Wir haben wie immer Filmquiz, die Gong-Show, wo die Leute ihre Arbeiten einfach so mitbringen und mitten im Caligari eine große Leinwand haben, um ihre Trash-Filme zu zeigen. Und weil du was für Eilige gesagt hast, weil das letztes Jahr schon so toll war, wir haben The Return of Viewer's Digest. Da kann man den weißen Hai komprimiert in 15 Minuten sehen. Und der Kurator hat sozusagen einen Riesenkoffer dabei, da kann man auch auf Zuruf nach Filmen fragen. Das gab es nämlich tatsächlich, es gab lauter Klassiker, auch Ben Hur, glaube ich, in 18 Minuten, komprimiert für Eilige, sozusagen.
Das ist ja extrem witzig. Und dann gibt es noch was mit 8mm Filmen.
Ja,
Ist wieder was anderes.
Ne? Das ist der Salon Exotik, auch in der Krypta. Da werden kleine Perlen aus den Archiven von den Sammlern gezeigt. Von Super 8 Filmen. Tanzende Frauen meistens.
So, haben wir jetzt alles, alle Extras? Okay, bleibt die Frage nach dem Länderschwerpunkt im nächsten Jahr.
Das ist eine gute Frage und auch schwierig, weil wir haben uns diesmal entschlossen, keine Länderschwerpunkte mehr zu machen. Ab nächstem Jahr werden wir Themenschwerpunkte machen. Und der erste Themenschwerpunkt ist auch sehr passend. Der heißt nämlich Flucht und Vertreibung.
Wie kam es dazu, dass ihr diesen bewährten Länderschwerpunkt gecancelt habt?
Nun ja, wir haben jetzt schon sehr viele Länder vorgestellt. Und wir können ja nicht jedes Jahr als so weitermachen. Es gibt natürlich auch Festivals wie das Go East mit dem osteuropäischen Schwerpunkt. Es gibt in Frankfurt das Nippon Connection. Es gibt ein indisches Filmfestival in Frankfurt. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd, wenn wir da Konkurrenten untereinander wären in Hessen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir widmen uns jetzt mal Themenschwerpunkten. Und da werden wir natürlich auch wahrscheinlich Maghreb starten. Also wir werden schon so einen Länder-Circle machen. Wir haben ja viele Filme, wie wir eben auch gehört haben, im Programm, die sehr gut sind aus den Ländern.
Und welche Themenschwerpunkte waren in der Auswahl? Worüber habt ihr nachgedacht?
Oh, wir haben auch darüber nachgedacht, über generell Frauenbilder im Film. Das ist natürlich sehr, sehr weit gestecktes Thema. Und wir finden es ja immer wichtig, das, was im politischen Kontext auch einzuordnen ist. Und Flucht und Vertreibung ist ein Thema, was uns wahrscheinlich noch lange verfolgen wird.
Ja, und dann sage ich dir gleich noch, dann brauchen wir noch eine Komödie mehr, weil das ist ja alles dann sehr, sehr belastend, was wir uns dann sehen werden.
Nächstes Jahr 4.
Damit bin ich zufrieden. Liebe Filmfreunde, da ich gerade die Fülle der Programmangebote erwähnt habe, genießt sie. Ihr habt davon gehört, die Stadt muss sparen, die Kultur wird darunter leiden müssen. Was bedeuten die im Raum stehenden Kürzungen im Kulturetat für Exground?
Naja, wie für alle anderen nichts Gutes als allererstes. Also für uns ist es überhaupt nicht vorstellbar, weil eigentlich, ich bin ja auch noch Mitglied im Kulturbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden. Wir haben einen Kulturentwicklungsplan in Wiesbaden. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Dort stehen Sachen drin wie Planungssicherheit. Es ist eine Jury empfohlen worden, die alle Institutionen begutachten sollte und daraufhin die Empfehlungen geben sollte. Unsere Empfehlung für 2024 und 2025 ist sogar noch ein Zuschlag der jetzigen Fördergelder. Also es ist gar nicht abzusehen. Also wir können eigentlich nur davon sprechen, dass wir Programm einsparen müssen. Das heißt, es wird weniger Angebot geben. Das muss allen klar sein, das betrifft nicht nur ein Filmfestival. Wenn die Fördermittel gekürzt werden, sogar noch unter dem, was wir dieses Jahr bekommen haben, können wir nicht die gleiche Leistung abliefern. Also es wird weniger Kultur geben. Und das ist sehr bedauerlich. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir so viele Menschen freiberuflich überhaupt noch halten können. Wir haben zwei festangestellte Mitarbeiterinnen im Büro. Wir entlohnen unsere Praktikantinnen seit einem oder zwei Jahren. Also das möchten wir gerne alles beibehalten und das geht nun mal dann auf Kosten des Programms, wenn gekürzt wird. Und das kann es eigentlich nicht sein.
Habt ihr schon überlegt, welche Sparten ihr aufgeben müsst, eventuell. Also vermutlich sind da schon Überlegungen im Gange oder wollt ihr da noch nicht dran?
Da wollen wir erstmal noch nicht dran, weil, also wir machen unsere Ausschreibung für die Filmeinreichung zum Ende Januar. Meistens mit Start des Filmfestivals in Rotterdam. Das findet kurz vor der Berlinale statt. So, jetzt soll ja angeblich wohl irgendwann das Ganze beschlossen werden. Ich glaube, irgendwann im Dezember.
Im Dezember.
Das zum Thema Planungssicherheit. Ich meine, wir finden im November statt, aber wir planen natürlich auch schon. Es gibt aber Häuser und Institutionen, Theater, die haben ab Januar Programm. Also für mich ist es ein absolutes Unding, was sich die Stadtverordneten hier, also was da abgeht. Das kann doch nicht wahr sein. Also von denen wird ja keiner die Bezüge gekürzt bekommen. Oder sie können ja mal ihre ehrenamtlichen Pauschalen aussetzen. Macht sich ja keiner. Aber diese Planungsunsicherheit, das ist einfach untragbar. Und wir machen uns die Gedanken, wenn wir wissen, was da im Dezember wirklich beschlossen wird. Und dann muss man ja noch abwarten, ob es überhaupt durchs Land geht, ob das genehmigt wird, der Haushalt. Und soweit ich gehört habe, geht es ja nur noch um 2024, also zum ersten Mal kein Doppelhaushalt mehr. Ja, keine Ahnung. Also es macht nicht so große Freude, sich permanent damit auseinanderzusetzen. Und nochmal ein Satz, also auch wenn wir jetzt dafür reden, wir sollen gekürzt werden. Ich glaube, alle freien Träger der Kultur haben 2023 eine Nachricht erhalten, dass nur 75% ihrer Mittel ausgezahlt werden, so zur Mitte des Jahres. Super.
Ja.
Und Ende September hat dann die Stadtversammlung beschlossen, dass es doch 100% wird. Aber das sind Sachen damit, also ich weiß nicht, also mir wachsen langsam wirklich viele graue Haare und damit kann man eigentlich nicht guten Gewissens ein Budget, was wir haben von 450.000 Euro im Jahr, managen, wenn dann hin und her entschieden wird und man sich auf nichts verlassen kann. Finde ich zum Kotzen, muss ich echt mal so sagen.
Es ist ein Thema, mit dem wir uns bestimmt noch befassen werden. Überall im Kulturbereich, Kulturszene, Kulturbeirat, AK Stadtkultur und wir auch in der Blauen Stunde. Und das war's für heute. Die Sendung können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Bleibt mir noch unserem Gast viel Erfolg und ein rundherum schönes und gut besuchtes Festival zu wünschen. Am 17.11. geht's los und dauert bis zum 26.
Genau.
Danke fürs Kommen, Andrea Wink.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jutta.
Und zum Schluss nochmal Musik von Victor Jara, bis heute einer der wichtigsten politischen Sänger Lateinamerikas. Abre la ventana, mach das Fenster auf. Am Mikrofon war Jutta Schorstock. Tschüss.